Wir schauen heute das Thema an, die Bibel, das Wort von Gott, wo passt zu, wir haben es für so viel Gott zu danken, sage ich. Ich möchte mit einer Geschichte anfangen. Ein Teenager war im letzten Jahr im Gymnasium, vor der Matur, die er hatte, hatte Prüfungen hinter sich gehabt. Und da ist vor der Abschlussfeier, vor Prüfungs- oder Zeugnisübergabe, ist der Vater auf ihn zugekommen und hat ihn gefragt, sein reicher Vater ist gekommen und gefragt, du, was wünschst du dir auf Matur, wenn du das Zeugnis hast, wenn du das Abitur hast, darfst du studieren gehen. Teenager, Freude ins Gesicht geschrieben und sagt, weißt du, der rote Sportwagen beim Autohaus Emil, den wünsche ich mir. Ich weiss, es war ein Goldküsten-Bub. Ein Vater ist Freude ins Gesicht geschrieben gsi, hat nichts gesagt. So ist es auseinandergegangen, der Tag vom von der Feierlichkeit gekommen, der Teenager kommt heim mit seinem Zeugnis, präsentiert sein Zeugnis dem Vater und der Vater überhäuft ihm mit Kompliment, wie stolz er auf ihn ist, super, du hast es geschafft und dann überreicht er ihm ein Geschenk in Form von einer Schuhschachtel. Und der Teenager macht es auf, und dann kommt raus eine Bibel in Leder gebunden, mit Goldschnitt und mit seinem Namen eingraviert. Der Teenager war enttäuscht über seinen Vater. Er hat die Bibel achtlos liegen lassen, aus dem Büro rausgegangen, darf angefangen zu studieren, später ist selbstständig geworden, ein berühmter und ein erfolgreicher Geschäftsführer geworden. Hat alles gehabt, ist von daheim ausgezogen, hat alles gehabt. Er hat sich auch den Sportwagen können kaufen. Aber in seinem Herz ist Bitterkeit kleben geblieben. Der Friede ist gegangen. Und er hat einfach gemerkt, der Friede, den kann ich nicht kaufen, der Friede, den kann ich nicht verdienen, der Friede, der... Eines Tages hat er gesagt, ich will zurück zu meinem Papi und ich möchte unsere Beziehung klären. Und an diesem Tag hat die Nachricht erreicht, dass sein Vater gestorben ist. Er ist Hals über Kopf heim und ist ins Haus gegangen, hat alles so vorgefunden, wie er es Erinnerung hatte. Ist ins Büro von Papi gegangen und dann sieht er dort auf dem Pult von Papi seine Bibel. Und zum allerersten Mal in seinem Leben macht er sie auf und da kommt das Couvert vor und auf dem Couvert da steht, wenn Väter deren Erde ihren Kindern schon wollen, Gutes geben und immer wieder Gutes geben. Ab und zu halt auch scheitern. Aber wie viel mehr der Gott im Himmel, wo der ewige Vater ist, wird Gutes geben. Und aus dem Couvert fällt plötzlich der Schlüsselanhänger, Autohaus Emil drauf, und auf der Rückseite vom Couvert, neben dem Datum vom Gymnasiumabschluss, steht abholbereit. Ich glaube, bei Gott ist mega viel abholbereit. Und ich glaube, du kannst etwas abholen da aus dieser Bibel. Ich glaube, aus deiner Bibel, die da, wo die bei euch in der Bank ist, da ist etwas abholbereit, das sonst niemand geben kann. Wo man nicht durch Leistung, nicht durch Geld, nicht durch Einfluss, nicht durch die richtigen Beziehungen, sondern einfach, indem du aufschlägst und sagst, Gott redet zu mir. Wir haben eine Serie, 5 Gottesdienste jetzt. Es sind fast 40 Tage. Und ich möchte euch zu etwas ermutigen. Die 40 Tage zu nehmen und zu sagen, Gott, red du zu mir. Gott, schenk mir etwas, wo ich nachher kann sagen, du, ich bin unendlich dankbar. Ich möchte dich ermutigen zu diesem Experiment. Zu sagen, Gott, was hast du für mich bereit? Was hast du für mich abholbereit? Und ich möchte jetzt einen Text anschauen. Die Bibel, das Wort von Gott, ist unglaublich. Ich tue es jetzt nicht da vorne an den Nagel. Ich denke, das passt jetzt nicht. Die Bibel, für das müssen wir Danke sagen. Und zwar lese ich 2. Timotheus 3, Vers 15 und 16. Dort steht folgendem. Außerdem bist du von frühester Kindheit an mit der Heiligen Schrift vertraut. Sie zeigt dir den Weg zur Rettung, den Glauben an Jesus Christus. Und jetzt die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Da steht etwas mega Spannendes. Die Bibel ist von Gott eingegeben. Wörtlich heisst es eigentlich, sie ist Geist gehaucht. Gottes Geist hat die Bibel eingegeben. Ich muss das zeichnen. Also die Bibel ist von Gottes Geist eingegeben. Das ist da die Bibel, die ich mal male. Und die ist durch Gottes Geist eingegeben. Das heisst, die Bibel, die wir heute haben, der eigentliche Autor, das war der Heilige Geist gewesen. Sagst du ja, Matthias, das ist der Heilige Geist. Für alle, die es noch nicht wissen, das lernt man im Theologiestudium im ersten Semester. Das ist der Heilige Geist. Wieso? Hat jemand eine Ahnung? Ja, genau. In der Bibel ist das Symbol für den Heiligen Geist eine Taube. Und ich habe herausgefunden, wieso. Weil eine Taube perfekt auf die Bibel passt. Der eigentliche Autor von der Bibel, das ist der Heilige Geist. Die lateinische Übersetzung, die übersetzt den Vers so und sagt, die Bibel ist inspiriert. Inspiratus est. Von dir kommt auch die Überzeugung, die Bibel ist inspiriert. Dahinter steht der Gedanke, Gottes Geist hat sie gegeben. Das ist eine höhere Vollmacht. Und jetzt sagt der Paulus interessanterweise im Vers 15, den möchte ich noch genauer anschauen, was die Bibel darum hat, wie sie von Gottes Geist eingeht. Da steht, sie zeigt dir den Weg zur Rettung, den Glauben an Jesus Christus. Man muss diesen Vers in der Elberfelder Bibel oder in der Schlachterbibel lesen. Weil da die Hoffnung für alle zeigt nicht genau, was die Bibel hat. Die Elberfelder Bibel übersetzt es so, denn sie hat Kraft, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Die Bibel, wie sie von Gott inspiriert ist, hat Kraft. Sie zeigt dir zum Weg, sie hat eine Kraft. Sie hat Dynamis, sie hat Power. Und ich möchte die Geschichte erzählen von Kurt Geiler. Ich habe ein Foto von ihm mitgebracht. Der heisst so, Kurt Geiler, da auf der linken Seite. Er war Infanterist im Ersten Weltkrieg. Im Nordosten Frankreichs hat er in den Grabenkämpfen gedient. Graben führen, graben zurück, wieder neue Bunker bauen, wieder verbombt, führen, zurück, hin und her. Das einzige Persönliche, das er dabei hatte, war seine Bibel. Das war sein Kopfkissen. Weil die sind alle verbombt worden. Eines Nachts schläft er im Bunker, da trifft er Granaten, die Bunker, die meisten von seinen Kameraden sind tot oder schwer verletzt. Er selber kommt unverletzt raus, kriecht aus dem Bunker raus. Später geht er in den Bunker zurück und sucht seine Bibel. Und die Bibel hat so ausgesehen. Ein 4 cm langer Granatsplitter ist in der Bibel stecken geblieben, auf der er geschlafen hat. Er hat ihm das Leben gerettet. Er hat die Bibel mitgenommen und hat seinem Sohn dann die Bibel immer wieder gezeigt. Er hat gesagt, diese Bibel hat mir das Leben gerettet. Aber sie hat mir nicht nur physisch das Leben gerettet, sondern der Paulus hat gesagt, sie will dir helfen. Sie will dich wieder aufrichten. Und sie will dich erziehen, heisst es eigentlich wörtlich. Und wir denken ja, Erziehung, mega mühsam, oder? Aber Erziehung heisst, sie will dich rausziehen. Sie möchte dich ziehen, dass du auf den Beinen stehst. Sie möchte dich ziehen, dass zu einer Freude ziehen, zu einer Hingabe. Sie will dich erziehen, bedeutet, sie möchte dich zügeln in ein Leben, wo du kannst sagen, ich bin Gott so ewig dankbar. Und die Bibel ist inspiriert. Es heisst nicht, sie ist völlig verständlich. Es hat auch nicht geheißen, ja, sie fühlt sich mega gut an. Es heisst nicht, es ist alles logisch, was da drinnen steht. Aber Paulus sagt etwas viel Tieferes. Er sagt, sie ist von Gottes Geist inspiriert. Und sie hat darum eine Kraft, wo sie möchte in dein Leben einreden. Sie hat eine Kraft, die dein Leben verändern soll. Sie hat eine Kraft, die dir Freiheit schenken soll, die dich heilen von Gebrochenheit, von Sucht, von allem, was du dran liegst. Sie hat eine Kraft. Wir müssen sie nur aufschlagen und lesen. Sie ist von Gott inspiriert. Und da, wie ich Vers 15 übersetzt habe mit der Elberfelder Bibel, heisst, sie hat Kraft. Das Wort dort, wo der Paulus braucht, heisst Dynamis. Sie hat Dynamis. Und wir wissen alles, was Dynamis ist. Das ist Dynamit. Die Bibel ist eigentlich schwarze Druckerpress-Dynamit. Sie hat ein Dynamit und interessant ist, was der Mahatma Gandhi gesagt hat. Ihr Christen, also Feg Männendorf, ihr habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen. Jetzt, was meint er damit? Da meint er nicht Krieg, sondern die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit um wie ein bloß Stück guter Literatur. Das sagt ein Hinduist. Und ich weiß nicht, ob er 2. Timotheus 3, Vers 15 gelesen hat. Aber er hat den Punkt, oder den Nagel, ja genau, den Nagel auf den Kopf getroffen. Sie hat Dynamit, Bibel. Sie hat Dynamit, dein Leben auf den Kopf zu stellen. Oder vielleicht, wenn es schon auf dem Kopf ist, wieder auf die Füße. Sie hat eine Kraft, die Bibel, um dein Leben zu verändern. Und wieso ist das so außergewöhnlich? Es ist eben nur die Bibel. Manchmal ein bisschen langweilig, manchmal versteht man es nicht, manchmal denkt man, wieso haben die Eltern die Idee, ich soll die Bibel lesen, oder? Wieso immer aus der Bibel predigen? Wir können gerade so gut vielleicht aus dem ZGB predigen, ist gleich spannend. Wieso die Bibel? Die Bibel ist ein einzigartiges Dokument in der religionsvergleichenden Geschichte. Es ist einzigartig. Der Vishal Mangalwadi, er war Hindi, in Indien aufgewachsen. Und ihm hat man gesagt, schau, die Veden, das sind die heiligsten Schriften vom Hinduismus. Und er hat gedacht, ja gut, dann muss ich die lesen, wenn das die heiligsten sind. Er ist in den Buchladen gegangen, hat gesagt, ich möchte gerne die Veden haben, am besten in Hindu. Dann haben sie ihm gesagt, die gibt es nicht in Hindu. Die gibt es nur in Sanskrit. Nein, ja halt. Ich wohne in Indien, ich spreche Hindu, ich bin Hinduist. Die Veden sind die heiligsten Schriften von dir. Wieso denn in Sanskrit? Ich habe doch kein Sanskrit. Dann haben sie ihm gesagt, die Veden, die sind zu heilig, die kann man gar nicht verstehen, man wird sie nie können übersetzen. Und außerdem, man muss sie gar nicht übersetzen. Man muss sie gar nicht verstehen. Weil die Magie der Veden liegt nicht in der Bedeutung, sondern im Klang. Du musst sie einfach richtig singen. Mantras. So einzelne Vedentexte nehmen und du musst mit denen in die Freiheit dich singen. Dich vertiefen. Und er hat gesagt, ja, da hat er gedacht, okay, dann lese ich halt den Koran. Koran in Hindu. Er hat gesagt, gibt es auch nicht. Den Koran kann man nur auf Arabisch lesen. Wieso? Weil der Mohammed hat den Koran offenbart bekommen, vom Engel Gabriel heisst, wo ihm der Koran aufs Herz gedrückt hat. Und er hat in Auditionen, wörtlich hat er gehört, was er nach der Urschrift vom Koran, wo im Himmel ist, hat man sie aufgeschrieben. Also der Koran ist nach islamischer Lehre exakte Kopie von der Urschrift im Himmel. Und nur der Mohammed hat das dann verschrieben. Und man muss Arabisch lernen, um den Koran wirklich nach islamischer Theologie können zu lesen und dürfen zu lesen. Und die Bibel sagt nicht, es gibt eine Kopie von der Bibel im Himmel, ist oben runtergekommen. Die Bibel sagt nicht, Gott hat sie selber geschrieben und dann haben wir Seile runtergelassen. Die Bibel sagt auch nicht, Gott hat die Menschen, die geschrieben haben, zu Roboter gemacht, sondern sagt, sie sind inspiriert worden. Und weißt du so? In der Bibel haben wir dokumentiert, was der Gott im Himmel uns möchte schenken. Nämlich, er nimmt jede Persönlichkeit von uns ernst. Er übergeht uns nicht. Er übergeht nicht unseren Verstand, wie im Hinduismus, wo man den Verstand muss ausblenden. Er übergeht auch nicht unsere Möglichkeiten. Viele können nicht Arabisch lernen. Viele können nicht Sanskrit lernen. Der Gott im Himmel übergeht dich nicht. Und darum ist die Bibel im Unterschied zu allen anderen religiösen Texten einzigartig, weil sie einfach sagt, Gott hat sie eingegeben und rund 40 Autoren haben die Bibel geschrieben, geleitet durch den Heiligen Geist. Man kann schon denken, ja, ist denn das wirklich das Wort von Gott? Der Dan Brown hat in seiner Novelle «Der Da Vinci Code» hat er geschrieben, weil die Bibel kein Fax vom Himmel ist, glaube ich nicht, dass es das Wort von Gott ist. Wenn die Bibel nicht vom Himmel herabgekommen ist, und was ich darauf antworte, ich habe Dan Brown zwar nicht zurückgeschrieben, aber wenn die Bibel vom Himmel herabgekommen worden wäre, wir könnten sie erstens nicht verstehen, oder wir würden plötzlich die Bibel anbeten und nicht, um wer es eigentlich in der Bibel geht. Es geht nämlich um eine Beziehung von dem Gott im Himmel zu dir persönlich. Und er übergeht deine Persönlichkeit nie. Er sagt nicht, du musst genug Geld haben, dass du den Weg zu Gott findest. Er sagt nicht, du musst genug gebildet sein, Arabisch oder Sanskrit können, um in den Himmel zu kommen. Er sagt nicht, du musst genug tief dich vertiefen und meditieren und singen und machen, dass du eine Beziehung zum Gott im Himmel kannst haben. Er sagt einfach, schlag die Bibel auf und da steht, ich möchte dich brauchen. Ich möchte dir etwas schenken. Ich habe etwas abholparat zu dir. Unabhängig, wo du bist. Ob du da bist oder da. Egal wo. Egal wer du bist. Egal welche Beziehung du hast. Der Heilige Geist, ist sie 40 Autoren haben geschrieben. Da sind Fischer gewesen. Da sind Hirten gewesen. Ganz einfache Leute. Da sind auch Könige gewesen. Da sind auch Wissenschaftler gewesen. Und man sagt von Paulus, der die Hälfte vom Neuen Testament geschrieben hat, er hat das Alte Testament auswendig können. Das sind Hochgebildete gewesen. In 2. Petrus 3, Vers 15 heisst sogar, der Paulus hat die Bibel so schwierig geschrieben, dass man es zum Teil gar nicht versteht. Und man es darum ein bisschen vertrüllt. Der Paulus, der war ein gesegneter Akademiker gewesen. Aber es hat ganz einfache Leute gehabt. Es hat Leute gehabt wie der Hemann, der hat nur gerade 13 Verse geschrieben, Psalm 88. Und ist nicht ein besonders Begabter gewesen. Der hat nämlich, obwohl er Musikleitung hatte am alten Tempel, hat er nur Zimbeln gespielt. Nicht Harfe, nicht sonst irgendeine Gitarre, schon gar nicht, Klavier hat es noch nicht gegeben, sondern Zimbeln. Und das Begriffslexikon definiert Zimbeln mit ausgesprochenes Instrument zum Erzeugen von Lärm. Es sind nämlich einfach 50 cm große Metallplatten gewesen. Also kannst du einfach heimgehen und die grössten Kochdeckel nehmen und zusammenschlagen. Das war seine Aufgabe gewesen. Er hat nicht eine gute Musikbegabung gehabt. Sein Psalm ist bitter traurig, ist nur ein Klagepsalm. Aber Gott hat ihn gebraucht. Und weisst du wieso? Gott achtet nicht so sehr auf Begabung, sondern auf Bereitschaft. Gott achtet nicht so sehr, auf was du alles kannst, sondern ob du sagst, da bin ich. Nicht Begabung, sondern Bereitschaft. Nicht die richtigen Beziehungen. Nicht genug Geld. Ich denke, wenn wir in der Schweiz sind, wenn ich nur würde sagen, ihr müsst mir alle 100'000 Franken geben, dann kommen wir in den Himmel. Ich wäre Millionär. Ich würde gar nicht mehr predigen. Wenn es noch Geld ging, wenn es noch Leistung ging, dann wäre mega viel im Himmel. Aber es gibt einfach ein Problem. Nicht alle sind so begabt. Und Gott sagt, nicht Begabung zählt, sondern einfach Bereitschaft. Einfach zu sagen, da bin ich. Darum ist die Bibel inspiriert. Weil es ist dokumentiert, Gott will dich gebrauchen, wie er den Hemann gebraucht hat. Wie er die Hirte, die Fischer gebraucht hat. Und er will auch ganz einfach zu dir reden. Und ich möchte jetzt drei Punkte anschauen, was die Bibel ist. Psalm 12, Vers 7 als erstes. Da steht Folgendes. Die Worte des Herrn sind reine Worte. Sie sind völlig rein. Das Wörtli rein, die Hoffnung für alle sagt, sie sind eindeutig und klar. Was die Bibel sagt, sie ist klar. Sie ist völlig klar. Du kannst sie lesen, du kannst sie in der Hoffnung für alle Übersetzung lesen, in der Guten Nachricht Übersetzung, kannst sie in der Elberfelder Übersetzung. Du musst sie nicht auf Griechisch lesen. Du musst nicht Theologie studieren. Sondern sie ist klar, so wie sie da ist. Sie ist völlig klar. Sie redet zu dir. Sie möchte zu dir reden. Es ist darum so, dass der Heilige Geist der Tauben ist. Weil Gott möchte durch die Bibel genau zu mir, genau zu dir reden. Und nichts anderes passt besser auf mein Leben als der Heilige Geist. Passt auch perfekt, wie auf die Bibel. Sie ist klar, die Bibel. Sie möchte zu dir reden. Jetzt sagst du ja, aber Matthias, manchmal verstehe ich die Bibel nicht. Oder das, was da drinnen steht, wie ist denn das gemeint? Es gibt noch ein Geheimnis. Erst wenn du bekehrt bist, dann verstehst du die ganze Tiefe von der Bibel. Es ist mega interessant. Es ist eine Frau gekommen zu einem Pfarrer und hat gesagt, du, ich habe angefangen, die Bibel zu lesen, aber ich verstehe es, also ich verstehe es schon, aber irgendwie, ich dringe nicht durch. Nachher dann hat der Pfarrer gesagt, schau, gib dein Leben Jesus, bekehr dich, da kommt der Heilige Geist in dein Leben, Gott im Himmel, und er, weil er der Autor ist, der Heilige Geist wird die Bibel auftun. Hat sie sich für Jesus entschieden, hat gesagt, Jesus, ich möchte mein Leben dir geben, bitte vergib mir, komm in mein Leben, ich hat sich bekehrt. Nächste Woche kommt sie wieder zum Pfarrer, du, ich habe eine andere Bibel. Der Pfarrer, ja, was hast du denn jetzt für eine gekauft, hast du neue Übersetzung? Nichts. Jetzt plötzlich redet Gott. Der Grund ist, die Bibel ist klar und verständlich für jedermann, aber die Tiefe, die hast du erst, wenn du sagst, Jesus, red zu mir, ich gebe dir mein Leben. Es ist so wie, viele kennen das Lied von guten Mächten, das Dietrich Bonhoeffer geschrieben hat. Eigentlich ein Gedicht, eigentlich für seine Verlobte gewesen. Er selber im KZ, er selber kurz vor dem Tod, er schreibt das Gedicht. Jeder versteht das Lied, aber die Tiefe von diesem Lied wird nur die Verlobte verstanden haben. Ehre wird es durch Mark und Bein gegangen sein. Und das ist genau so. Die Bibel versteht jedermann, aber die Deutlichkeit erst, wenn du sagst, Jesus, bitte red zu mir. Und ich möchte so etwas immer ermutigen. Wir haben 40 Tage. Sag Gott, ich sage das nicht jedes Mal in der Predigt, ich habe es noch nie gesagt. Sag Gott, Gott, jetzt hast du 40 Tage. Du hast vielleicht eine konkrete Frage an Gott. Du hast einen speziellen Wunsch an Gott. Und dann sagt Gott, ich bitte dich, in diesen 40 Tagen zu mir zu reden. Wenn die Bibel klar ist, dann red du. Warum 40 Tage? Weil 40 Tage sind in der Bibel wie eine Art Offenbarung von Gott, Zahl. Der Mose ist 40 Tage auf den Sinai gegangen und dann nach 40 Tagen hat er die 10 Gebote bekommen. Die einzigen Worte in der Bibel, die Gott selber geschrieben hat, auf Felsen. Aber hat sie noch dann zerstört und nachher hat es den Mose selber geschrieben. 40 Tage hat David den Goliath gehört, wie der Goliath das Volk Israel verleumdet und den Gott vom Himmel klein macht. Nach 40 Tagen hat David wie die Salbung von Gott bekommen, dass er als Teenager eingegriffen hat. 40 Tage war Jesus in der Wüste gewesen, und nach 40 Tagen ist er gestärkt worden durch den Heiligen Geist und hat angefangen zu predigen. Die Jünger sind 40 Tage von Jesus angeordnet worden. Sie sollen warten und auf die Kraft vom Heiligen... Das kommt noch nicht. Jetzt habe ich gedacht, Matthias, 40 Tage, das sieht gar nicht nach 40 Tagen aus. Das kommt dann später. 40 Tage haben die Jünger auf die Kraft vom Heiligen Geist warten. Was haben sie nach diesen 40 Tagen bekommen? Der Heilige Geist ist auf sie gekommen. Sie haben plötzlich die Offenbarung gehabt und haben angefangen zu predigen. Und darum sage ich, nimm die 40 Tage und sag Gott, das ist meine Frage. Bitte red zu mir. Und dann bet Gott. Und du kannst Psalm 12, Vers 7 zitieren. Es ist klar. Das Problem ist schon, du senkst nicht auf der Bibel zu schlafen. Sondern musst du sie auftun und lesen. Und Gott wird zu dir reden. Der zweite Teil, oder der zweite Punkt, was die Bibel noch ist, ist Psalm 119, Vers 142. Da heisst, dein Gesetz ist Wahrheit. Dein Gesetz ist Wahrheit. Und jetzt darfst du mir das Bild sagen, oh, oh, oh. Der Beamer ist selber überlastet, he? Es steht da etwas Spannendes. Die Bibel ist nicht nur klar, sondern sie ist auch wahr. In all dem, was sie sagt, ist die Bibel Wahrheit. Es heisst nicht, eben, sie fühlt sich gut an. Es heisst nicht, dass du mit gewissen Aussagen kein Problem wirst haben. Sondern sie ist wahr. Und ich möchte zeigen, wie wahr das sie ist. Das kannst du mir mal hier zeigen. Der Grundriss von der ehemaligen Stadt Babylon. Oh. Was wir gesehen haben, und wir jetzt gerade werden sehen, das war die Stadt Babylon in ihrer Zeit der mittleren Eisenzeit. Das war um 600 vor Christus. So gross wie der Kern der Stadt Bern. Das war die Weltstadt. Da waren die hängenden Gärten. Da ist der Turm zu Babel gestanden. Das war die grösste Stadt. Wenn man auf Berlin geht, das Nationalhistorische Museum, sieht man die Pforten, 11 Meter hoch, alles blau glasierte Ziegelsteine. Wunderschöne Stadt. Der Daniel im Alten Testament, ein Prophet, war in dieser Stadt. Das war das Reich von Indien bis Ägypten, bis Spanien sogar, sagen zum Teil. Das war das Weltreich. Und über diese Stadt haben der Jesaja und der Jeremia Folgendes gesagt. Sie haben nämlich prophezeit, nein, nicht danke, mein Vater. haben etwas anderes gesagt. Und zwar haben sie gesagt, die Stadt, die wird einmal in Wassersümpf untergehen. Sie haben gesagt, die Stadt wird nie mehr aufgebaut werden. Und sie haben gesagt, diese Stadt wird nie mehr bewohnt werden, nur noch Schakal werden durchziehen. Jetzt kannst du es einfach so lassen, ist egal, wenn es nicht so schön ist. Sie wird zu Wassersümpfen nie mehr wieder aufgebaut, nie mehr bewohnt werden. Und wenn man heute die Stadt anschaut, das nächste Bild, dann sieht das so aus. Das ist der Grundriss vom Turm zu Babel. Dort kann man baden gehen. 90 auf 90 Meter Sumpf. Ist Wasser, nur noch Schakel ziehen durch, Hirten zum Teil und da noch ihre Herden grasen. Es wird nie mehr aufgebaut werden. Es hat eine Person gegeben, die hat gesagt, ich will Babylon wieder aufbauen. Und das ist das einzige und das erste Gebäude, das man in Babylon heute findet. Auf der ehemaligen Nordburg oder Ruine von Nebukadnezar II., dem grössten König der Stadt Babylon. Die Person ist nicht weitergekommen. Die Person hat Saddam Hussein geheissen. Und Saddam Hussein, als er vor Gericht gestellt wurde, hat er immer den Koran bei sich gehabt. Und auf die erste Frage vom Richter ist er aufgestanden und hat den Koran vorgenommen und aus dem Koran vorgelesen. Ich weiss nicht, ob er Jesaja 14, Jesaja 25, Jeremia 50 gekannt hat. Aber die Bibel ist wahr. Die Stadt Babylon ist zerstört worden und wird nie mehr aufgebaut werden. Und mich ermutigt das, also nicht Babylon aufbauen, das ermutigt es mich gar nicht, aber die Bibel ist wahr, auch wenn ich es nicht so fühle. Die Bibel ist wahr, auch wenn ich es jetzt nicht gerade verstehe. Die Bibel ist wahr, auch wenn ich das Gefühl habe, ja du, sind wir im Mittelalter wieder gelandet? Und ich sage einfach, die Bibel ist wahr. Und das heisst, wenn wir das tun, was die Bibel sagt, dann ist etwas abholbarat bei Gott. Die Bibel sagt Sachen, die passen nicht in die heutige Kultur. Und darum werden wir nächsten Sonntag und übernächsten Sonntag das ein bisschen genauer anschauen. Jetzt wieder, du wirst sagen, Matthias, jetzt gehst du ein bisschen darüber hinweg. Nächste Woche, du kannst die Bibel doch nicht wörtlich nehmen, sagt man mir immer wieder. Übernächste Woche, die Bibel ist doch so eng und überholt. Ich werde das dann detailliert anschauen. Aber jetzt, die Bibel ist wahr. Wenn sie sagt, du sollst nur eine Beziehung haben zu jemandem, der bekehrt ist, das fühlt sich nicht sonderlich gut an. Aber es ist wahr, weil Gott möchte etwas schenken und er möchte dich segnen. Die Bibel sagt, du sollst nicht Ehe scheiden. Und manchmal hat man das Gefühl, aber das muss ich. Aber die Bibel sagt, nein, es ist wahr, sollst du nicht. Die Bibel sagt Sachen, die sind für unsere Kultur schwierig zu verstehen. Die sind auch für uns schwierig zu verstehen, aber es heisst nicht, dass es nicht wahr und gültig ist. Die Bibel sagt auch, du sollst den Zehnten geben. Es ist wahr. Es sagt nicht, fang bei 1% an, dann 2%, dann 3%, dann 4% und kurz vor dem Sterben darfst du 10% geben. Es ist nicht, fang mit 10% an, das ist der Boden, dort fang an. Es ist wahr. Probier es einfach aus. Es ist, egal, wie es sich fühlt, weil Gott wird es immer, immer, immer bestätigen. Wie die Bibel wahr ist. Er wird es auf den Tod bestätigen. Die Bibel ist wahr. Und das Letzte ist Psalm 119, Vers 89. Dort steht, ich lese es einfach, Herr, dein Wort bleibt für immer und ewig. Bibel ist ewig. Du kannst nie sagen, oh, Mathis, jetzt bin ich geistlich genug oder jetzt habe ich genug Bibel studiert, jetzt brauche ich Bibel nicht mehr. Bibel ist ewig. Du wirst nie können sagen, Mathis, ich brauche Bibel nicht mehr. Außer du kannst sie auswendig. Dann darfst du sie mir mal auswendig aufsagen. Dann sage ich, okay, brauchst du Bibel nicht mehr, hast du sie auswendig. Du kannst nie sagen, ich lasse nur noch auf den Heiligen Geist. Wieso? Weil der Heilige Geist, er hat die Bibel geschrieben, er möchte durch die Bibel durch dich reden. Was der Heilige macht, er tut dir die Bibel erklären. Die Bibel steht nur, du sollst einfach jemanden heiraten, eine Freundschaft anfangen mit jemandem, der eben gekehrt ist, aber sie sagt dir nicht, wer genau. Du kannst die Bibel 100-mal aufschlagen, steht nicht drin, Mathis, heirate Silke. Das zeigt der Heilige Geist. Dort brauchen wir die Leitung, das Reden vom Heiligen Geist. Dass der Heilige Geist uns Sachen zeigt, offenbar Prophetien gibt, Zungenrede, alles andere. Aber die Bibel bleibt ewig bestehen. Der Voltaire, im 18. Jahrhundert, atheistischer Philosoph in Frankreich, er hat gesagt, in 100 Jahren wird die Bibel ein vergessenes und unbekanntes Buch sein. Sie wird nur noch als Rarität in den Rumpelkammern und Altertumssammlungen als Zeuge der Torheit früherer Geschlechter zu finden sein. Das hat er in Genf drucken lassen. Die Bibel wird nur in Rumpelkammern und Abstellkammern und Altertumssammlungen als Zeuge von der Torheit der früheren Geschlechter gebraucht werden. 100 Jahre nachdem der Voltaire das drucken lassen hat in Genf, hat die Genfer Bibelgesellschaft das Haus von seinem Verleger in Genf gekauft, mitsamt der Druckerpresse, auf der er die Schrift hat rausgegeben, wo er das geschrieben hat, und hat dort angefangen, die Bibel zu drucken. Heute kann man auf Genf gehen und im gleichen Haus, wo der Voltaire all seine atheistischen Bücher geschrieben hat, ist heute ein Bibelbuchladen. Wieso? Weil die Bibel ewig ist. Weil wir wachsen nie über die Bibel raus. Du sagst vielleicht, ja, aber Mathis, die Bibel ist so gewöhnlich. Ich hätte manchmal gern einen Fax vom Himmel. Hätte Gott nicht einfach außergewöhnlich einfach reden können? Oder wieso braucht es die Bibel? So, manchmal verstehe ich es langweilig, oder morgen hüpft es mich nicht aus dem Bett und verstehe alles und finde, yes, ein Tag neu, wo ich die Bibel lesen kann. Gott, wieso nicht außergewöhnlich? Nicht, sage ich, ein Geheimnis. Das habe ich nicht erst verstanden, seit ich geheiratet bin, aber es ist doch so. Und manchmal gelingt es mir auch nicht immer. Wenn ich von der Arbeit heimkomme, dann gehe ich nicht zu meiner Frau, zu der Seke, und sage, Seke, sag mir einfach alles Außergewöhnliche, das Gewöhnliche kannst du auf der Seite lassen. Ich will nur gerade alles einfach, was außergewöhnlich ist, oder wissen. Ganz ehrlich, zum Teil passiert mir eben das, dass ich so funktioniere. Gewissen Männern geht es vielleicht gleich. Aber dann sagt Seke, Mathis, so geht das nicht. Warum? Weil das Außergewöhnliche kommt immer im Gewöhnlichen. Sie erzählt mir das Gewöhnliche und plötzlich, mitten im Gewöhnlichen, kommt das Außergewöhnliche. Aber es ist immer das Wort von meiner Frau. Es ist immer das Wort von Gott. Aber plötzlich kommt das Außergewöhnliche. Darum möchte ich dir ermutigen, 40 Tage zu sagen, Gott, red zu mir. Es ist manchmal ein bisschen gewöhnlich, aber plötzlich erlebst du, es hat Dynamit. Es hat eine Kraft. Und die Bibel ist das einzig grossartigste, grösste Buch. Es ist am meisten übersetzt, am meisten verbreitet, am meisten verkauft, jedes Jahr. Es ist immer auf Bestsellerliste Platz 1. Aber weder New York Times noch sonst irgendwelche tun es auf Platz 1 aufführen. Warum? Weil es einfach langweilig ist. Jedes Jahr an erster Platz müssen sie sagen, die Bibel ist das meistverkaufte Buch. Die Bibel ist das meistgelesene Buch. Die Bibel ist das meist übersetzte Buch. Darum tut man es nicht mehr auf immer Platz 1. Aber die Bibel ist es. Kein anderes Buch von der Welt. Lass uns beten. Danke, Jesus, dass wir staunen dürfen. Staunen, wie es der Ernst gesagt hat. Nicht nur über die Geschichte von der Fege, nicht nur, was du außergewöhnlich machst, sondern dass du in unsere Hände etwas gegeben hast, was so gewöhnlich scheint, so einfach, aber es ist genau das, du möchtest uns einfach haben. Du möchtest uns nicht Besonderes haben, wir möchten nicht Besonderes vorbereitet sein. Wir einfach, Jesus, du möchtest, und ich muss noch etwas sagen, Wir sollen auch nicht einfach in den Gottesdienst kommen, wenn etwas Außergewöhnliches ist. Jesus, tut mir leid, wenn ich immer nur das Außergewöhnliche suche. Wir lesen nur dann, wenn etwas Außergewöhnliches ist, Bibel. Ich will nur dann in den Gottesdienst, wenn es außergewöhnlich ist, wenn nichts anderes dazwischen kommt. Aber die Kraft der Bibel liegt im Gewöhnlichen, weil dort kommt plötzlich die Kraft vom Heiligen Geist, die es außergewöhnlich macht. Und ich möchte dich bitten, du weißt, wer in diesen 40 Tagen sich etwas vornimmt, wo eine Frage hat an dich. Und ich bitte dich, dass du ganz klar und deutlich redest. Dass man darf merken, die Bibel, die redet zu mir. Sie hat Füße, sie geht mir nachher. Sie hat Hände und sie ergreift mich. Sie hat ein Maul und sie redet zu mir. Amen.